Ich selber bin ja Porsche behindert.
Wie, was meinst du damit?
Ich bin noch nie einen Porsche gefahren, ich ausgesteigt. Nee, ich habe schon ein paar G-Modelle ausgewrungen und ich dachte auch so, wo kommt denn das Paradies?
Das Paradies liegt über 4.500.
Nee.
Doch.
Das,
was bist du
das
denn
war, das,
Auto
war eine, das war eine Mittelstadt mit einem geschlossenen Jugendzentrum. Das war kein Paradies.
Das hier ist Crash GT, der Autopunk-Podcast mit Norman Gocke
und Helge Thomsen.
Garantiert ohne Luftfilter, ohne Drehzahlbegrenzer und ohne Spurhalteassistent.
Das Problem für jeden beginnt ja in der Kindheit.
Kinderzimmer,
Matchbox, Hot Wheels.
Ja.
Ich finde es ganz spannend, wie unbedarft man ja an die Sache Automobil herangeht, wenn man noch Kordlatzhosen trägt und erst 4 Jahre alt ist.
Und die Bauklötze jetzt unterm Bett liegen und nicht mehr hervorgeholt werden.
Genau, und in deinem Kürbis geht nur Brumm, Brumm den ganzen Tag ab.
Warum überhaupt? Weil draußen auf der Straße der ganze automobile Wahnsinn schon damals stattgefunden hat.
Sogar noch verbleit. Und das Ding ist ja, man hat sich ja damals dem Thema Automobil eigentlich ganz anders genähert als vielleicht heute. Ja. Der Führerschein war noch in weiter Entfernung. Mhm. Das heißt, ich glaube, ein ganz starker Aspekt war einfach, wie wird ein Auto im Film dargestellt? Wenn ein geiles Gitarrenriff kam und dann kam ein 82er Pontiac Firebird um die Ecke gerutscht, dann hast du ja gedacht, Alter, das Ding hat doch 1000 PS.
Ja, klar.
Was hier Ferrari-Tester auch sagt, sieh ihn dir an. Ja, genau wie dieses Gitarrensolo an der Tankstelle, die Tür geht auf und dann so die Nahaufnahme auf die Herrenstiefelette, wie sie so in den
genau,
Shot
ein, tritt. Genau, ein Fuß geht raus, ne? Sieht sich kurz um und dann geht's weiter. Aber dieses Feeling, ne, was man ja als kleiner Hosenscheißer so gesehen hat, ob nun draußen oder in Filmen, die man vielleicht noch gar nicht gucken durfte. Dieses Feeling wollten wir uns ja irgendwie in die Zimmer holen. Das heißt, bei mir an der Wand, ich würde eher sagen im Jugendzimmer dann oder im Kinderzimmer, hing halt Autoposter. Und das waren natürlich keine Hyundais, die da drauf waren.
Ich hatte eine Autotapete mit Escort 2.
Quatsch. Das war der Vorläufer von dieser Tapete mit diesen Cappuccino-Bohnen drauf, oder? Die es heute so gibt.
Ich glaube, die war auch aus der Teppichdomäne.
Oh, Wahnsinn. Aber sag mal, du hattest also Poster an der Wand. Von Autos oder von Filmen?
Das
oder?
Kam viel später. Also Poster ist ja eher so ein Teenie-Ding. Aber spannend finde ich halt, wie damals ein Autos geprägt haben. Mhm. Rein über Design. Ganz am Anfang wusste man ja noch nicht einmal, was ist Hubraum, was ist ein Drehmomentverlauf. Ja?
War auch egal.
Das heißt, du hast dich ja, oder sind die Schaltwege lang oder kurz? Völlig egal. Das war einfach nur so, ich finde immer im Amerikanischen den Begriff Badass geil. Der ist so völlig uningeniös. Weißt
total,
du?
Ja.
Badass kannst du nicht planen.
Es kann auch alles sein. Es geht in so eine Richtung, ne?
Genau, ne? Das kann alles sein. Und ob das Auto schnell oder langsam ist, spielt erstmal eine untergeordnete Rolle. Weißt du, so ein 77er Pontiac Firebird, dank Burt Reynolds, ist der auch Badass. Und den bist du damals schon mit einem W124 davon gefahren.
Also es geht nicht, wenn man klein ist, um Daten, sondern um Feeling und um die Typen, die damit rumgefahren sind.
Einerseits ja, aber ich glaube, wenn du Grundschüler bist und du kannst mit den Daten schon ein bisschen was anfangen, auch wenn du nicht weißt, wie fühlt sich jetzt ein V8-Motor beim Anfahren an im Vergleich zu einem Vierzylinder von VW, aber dann siehst du halt so Fabeldaten, ne? Super Trumpf, 400 PS, so Aston Martin war doch immer so eine Fabelmarke mit so ganz absurden Zahlen, wo man aus heutiger Sicht sagt, haben die doch nie im Leben erreicht, die haben doch die Typen vom Prüfstand bestochen.
Das glaube ich auch. Oder diese ganzen Autoquartetts, die ja nie richtige Daten hatten, was wir viel später so mitbekommen haben, in den Autoquartetts waren da schon damals diese Superstichs irgendwie auch völlig übertrieben.
Was war denn für dich, losgelöst von Fakten und von bestandener Führerscheinprüfung, dein erster automobiler Superheld?
Also das hat dann tatsächlich mit dem Film zu tun. Und ich habe damals Vanishing Point irgendwo gesehen. Der lief nachts im Fernsehen, meine Eltern waren nicht da. Und davor hat der weiße Challenger, der ist ja bis heute hängen geblieben. Ich habe ja jetzt auch einen Challenger. Ich wusste damals aber nicht, was das für ein Auto ist. Ich habe nur gesehen, der Typ hat da so einen Pistolengriff und der Wagen ist total schnell und der driftet und fährt so durch eine endlose Wüste. Und ich habe dieses Feeling so eingesogen. Und ich wusste ja nicht, wie der Film heißt. Das hatte ich irgendwie da nachts nicht mitgekriegt. Keine Fernsehzeitung. Und das war so das Erste, was ich so bewusst erinnere, was mich echt geflasht hat.
Aber spannend, dass wir da beide so ein bisschen auf der Mopar-Schiene sind.
Wusste ich gar nicht, dass es ein Mopar war.
Nein, das wusste ich zum Beispiel in meinem Fall auch nicht. Aber es gab, weiß ich heute noch, in den 80ern immer für 99 Pfennig so China-Spielzeugautos. Die waren immer in so einem weißen Plastikblister drin, so in Trinkhallen oder so. So die waren schon an Originale angelehnt, aber so wahrscheinlich unlizenziert oder so. Und da hatte ich einen Kawasaki-grünen General Lee. Also das ist aus heutiger Sicht, ich habe den tatsächlich noch.
Das ist wahrscheinlich eine Fehlfarbe, ein Sammlerobjekt.
Ja, ich denke mal, die wollten einfach sich mit Warner Brothers nicht anlegen und hätten halt dementsprechend das Ding nicht orange machen können. Aber es hatte halt vorne diese Ramme so in den Kunststoff rein modelliert und das Ding war so Kawasaki grün. Und dann stand auf dem Dach weiß hinterlegt in blau Jeans. Hat sich.
Das war ein verdammtes Werbespielzeug.
Nein, aber ich weiß noch, wie ich da immer so mit 4, 5 saß und mir so dachte, Gott, ist der schön, der Wagen. Ja. Und ich habe damals auch gar nicht gedacht, dass es tatsächlich ein reales Vorbild geben könnte. Aber so diese fließende Linie, diese Seitenlinie, die Coupé-Form, das war der Hammer. Ich glaube, die Erstausstrahlung von Ein You kommt selten allein auf RTL war dann so in den 90ern. Da ist dann der Groschen gefallen. Wo ich dann so dachte, tatsächlich, das Ding gibt's ja tatsächlich in der Realität. Aber es war ja damals auch eine Faszination, die war völlig losgelöst davon, ist das Ding jetzt schneller als Papas Ford Taunus oder ist es noch langsamer, hat es einen Dieselmotor oder einen Pedalantrieb, sondern es war ja einfach nur so die Form, die Gesamtästhetik und dieser Phantomgrill halt mit den verdeckten Scheinwerfern. Und daraus entstehen, finde ich, ganz spannend, dass man ja auch als Nicht-Verkehrsteilnehmer früher dann die AMS durchgeblättert hat und hat andere Autos wahrgenommen, wo Tester sich so ins Koma geschrieben haben, wie geil das wäre. Und du saßt dann halt mit deinen 7, 8 Jahren und dachtest dir so, Alter, das kann man doch nicht fahren. Da lachen ja alle, wenn man damit zur Schule
fährt. Genau, da lachen ja alle. Also man wollte ja selber so ein Held sein, wie die Typen, die in dem Film halt die coolen Autos gefahren sind.
Kein Bartwuchs, aber man wollte Burt Reynolds sein.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und konnte schon erahnen, was das bedeutet, wenn man mit so einem Auto sich auf einmal für das weibliche Geschlecht interessiert. Das muss doch funktionieren.
Genau, aber interessant ist ja, wenn man dann irgendwann im 7. Anlauf die Führerscheinprüfung bestanden hatte und der Typ von der MPU sagte, komm einfach nicht wieder, hier hast du dein Papierkram. Dann ist ja der spannende Moment, dann entdeckst du erstmal so 1, 2 Jahre überhaupt Autos und dann fängst du ja an, immer mehr unterscheiden zu können. Auch teilweise schon auf den ersten 300 Metern, ob das hier mal was wird oder nicht. Und dann finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man dann so ein bisschen aus den China-Spielzeugautos raus ist, wie man dann auch plötzlich Autos entdeckt, von denen man sich niemals im Leben ein Poster aufgehangen hätte, die auch vielleicht nicht seinem eigenen Selbstverständnis entsprechen. Wir haben jetzt hier beide irgendwie unabhängig voneinander mit 15 Jahren Unterschied und Abstand Mopas quasi für uns entdeckt. Das heißt, die haben irgendeine Formgebung, die auch kleine Kinder schon irgendwo gepackt haben.
Ja, aber die ganze Formgebung von den Muscle Cars, ne, wenn du das bei Mopar bist, diese harmonischen Linien, diese Coupé-Form, so, die gibt's ja bis heute im Supermarkt bei Hot Wheels, weil willst ja nicht irgendwie einen Smart sammeln, der da in so einem Blister drin hängt.
Das ist wohl der goldene Wurf, ja. Lange Haube, kurzes Heck und dazwischen muss es eine Coupé-Linie mit 2 Türen sein.
Ja, das ist ja irgendwie so ein ästhetisches Empfinden, was wir so gelernt haben oder was wir gesehen haben. Harmonische Form, das ist ja in der Grafik, ist das ja so der goldene Schnitt. Ne? Du hast Sehgewohnheiten, du kannst ja auch manchmal nicht erklären, warum du eine Form unproportional oder unvorteilhaft findest, aber fließende Linien, das muss ja alles irgendwie stimmen. Und das haben die Autos. Und deswegen sind wir von Kind an auch, glaube ich, mit solchen Autos geprägt. Weil die Vernunft, die dann später kommt, ich meine, kannst du auch nicht erklären jemanden, warum fährst du jetzt einen VW Touran? So, hast du sowas als Poster gehabt? War das dein Traum? Nee, es ist ja jetzt so praktisch. Aber wir haben ja Autos gar nicht praktisch gesehen, sondern so, das war ja Heldentum. Mit dem wolltest du ja was erleben.
Hohe Ladekante, ja, egal.
Ja, Kofferraum.
Knieraum im Fond.
Drittelmix.
Ja. Naja, aber das ist ja schon interessant, was du gerade sagst, auch so mit der reinen Form. Und ne, das ist ja auch so, wie man als Kind immer abgeschreckt reagiert hat, wenn dann die Erwachsenen so sachlich argumentiert haben. Ja, was hier so ein Riesen-Ami steht, da kriegst du ja keinen Parkplatz mit.
Ja, oder mein Vater, wenn diese Filme liefen, ne? Ich glaube, bei uns lief auch manchmal so Straßen von San Francisco und sowas im Fernsehen einfach. Für den war das ein Krimi. Ich habe aber nur auf die Autos geguckt. Ne? Wenn Karl Maldner irgendwie wieder um die Ecke ballert.
Alles von Ford gesponsert.
Ja, ja, die LTDs, ne, was das war. Und dann hat mein Vater immer gesagt, so, das fährt doch alles gar nicht. Guck mal, wie das eiert und quietscht und das Fahrwerk und so. Und dann war das so negativ behaftet, weil ich dachte, ja stimmt, die Dinger fallen ja gar nicht um die Kurve, die quietschen und eiern und schaukeln wie so eine Hollywood-Schaukel da um die Kurve in San Francisco. Und dann hatte ich, glaube ich, echt jahrelang damit zu kämpfen, meinem Vater irgendwie das so beizubringen, dass ich das aber deshalb gerade geil finde. Ich bin aber natürlich noch nie so ein Auto gefahren.
Nee, und wenn es den Passatfahrer stört, dann muss ja was Gutes dran sein, ne?
Ja, genau. Nee, was fuhr mein Vater damals? Ein Renault R16 TL. Frontantrieb, praktische Heckklappe. Wenigstens war er Hemi Orange. Aber das ist natürlich klar, dass der halt für ein Caprice im Grenzbereich nichts übrig hat.
Wo du gerade Caprice hast, der wurde ja noch in den 80ern in der AMS immer getestet. Und mein Opa Heinz hat mir dann manchmal so vom Nachbarn abgelegte Ausgaben besorgt. Mhm. Und dann stand da auch sowas wie, in der Wedelgasse taucht er tief ein. Und du dachtest dir halt so, ja, was doch egal. Da steht ja 5,7 Liter beim Kombi. Also bitte, ja, weißt du, was taucht tief ein? Und dass sich 180 PS von einem Smallblock irgendwie ein bisschen weniger lebendig anfühlen als 180 PS aus einem 3-Liter Opel Reihensechszylinder, das sind ja so Sachen, die musst du später erst erfahren.
Aber das war ja auch ein bisschen gemein, dass die Automotorsport da so Autos neben eine S-Klasse und neben 7er BMW irgendwann gestellt hat, die aus Amerika kamen, ne? Ob nun als Grauimport oder offiziell über die Opel-Händler, so General Motors. Und diese Testmethoden in Deutschland, die haben dann dazu geführt, dass die Autos natürlich mega viel Sprit verbraucht haben. So erzähl mal am Ami, dass sein Caprice irgendwie 25 Liter verbraucht. Ja, nee, du fährst den falsch. Weil wir fahren die Autos ja hier anders als drüben. Du lässt den da einfach laufen über einen Highway. Und das Klischee hält sich ja bis heute. Und trotzdem sind diese Helden, um darauf zurückzukommen, aus unserer Kindheit ja immer noch da.
Und auch die Gegner, die ästhetischen, ja. Also ich weiß zum Beispiel noch in den 90ern, als ich dann Mickey Mouse gelesen habe, waren da immer so Sammelkarten drin. Mhm. Und heute undenkbar, dass man Automobile auf Kinder loslässt, aber da gab es auch immer das Genre Autos. Mhm. Und da war dann auch so ein typisches Werbefoto immer auf einer Kuppe fotografiert, damit der Hintergrund nur Himmel ist. Ein roter BMW Z1. Und da dachte ich mir auch so als Kind, verdorri nochmal, das geht doch gar nicht. Weiß ich, mit so runterfahrbaren Türen, das sieht aus wie so ein halbes Lipper Landbrot, so vorne spitz und hinten 90 Grad runter.
Der sieht eher aus, als wenn da jemand eine Katzenklappe rausgesägt hat von der Seite.
Ja, so. Babyklappe. Stimmt, also fand ich damals ganz, ganz furchtbar. Und ich musste genau an diese Empfindung mit meiner Mickey Mouse Sammelkarte nochmal denken. Ich glaube, 2017 durfte ich mal in Rumänien ein Z1 fahren. Und,
aber der kam ja wahrscheinlich aus Deutschland über nachts irgendwie über die Grenze gefahren.
Die Jungs haben gesagt, wir sollen keine Fragen stellen,
ja, genau.
Einfach genießen.
Wo sind die ganzen Z1? Die sind alle in Rumänien.
Aber interessant fand ich da, ich glaube, ich habe auch damals die Geschichte genannt, wenn man drin sitzt, geht's. Weil wenn du drin bist, ist das ein super geiler Effekt, wenn die Türen unten sind. Du fährst plötzlich einen Go-Kart. BMW typisch, ich war noch nie optisch ein BMW-Fan, aber man muss sagen, es gibt wenig BMW, gerade die Älteren, die einen echt enttäuschen. Und da ist damals dann auch bei mir wieder so ein Groschen gefallen, so nach dem Motto, es gibt einmal die Helden deiner Kindheit, die dich teilweise bis heute faszinieren, weil das eine Prägung ist. Mhm. Aber viel spannender ist es eigentlich zu sagen, ich möchte gerne mal die kennenlernen, wo ich mich früher schon geschüttelt habe.
Du meinst so, was man bei der Schauspielerei als Charakterdarsteller nehmen würde?
Der BMW Z1, der automobile Sammelrogge.
Sozusagen. Verstehe der Underdog, der Unterschätzte.
Der Kühlwasserdruck.
Ja. Okay, also dann können wir ja mal drüber reden. Was gibt's denn für Scheißkarren? Hässliche Autos, missverstandene Autos, die man nie haben wollte, die man auch nicht gut fand und irgendwann im Führerscheinalter dann mal gefahren ist.
Im Prinzip,
gibt's da was?
Ja, würde ich wieder mit Spielzeugautos anfangen. Das ist nach deiner Zeit. Es gab von Matchbox mal so eine Serie Laserdiscs, hießen die. Die hatten Räder wie CDs, weißt du, wo sich so Regenbogenfarben das Licht drin bricht.
Das ging an mir vorbei.
Und da hatte ich so eine, ich sag mal so 76er Corvette C3 schon mit Plastik hinten und vorne. Was haben die Dinger ab Werk? Je nach Modell ja um die 180 PS so.
Wahnsinn.
Und da dachte ich so als Kind, Alter, das muss doch 400 fahren, das sieht doch aus wie ein Blackbird so, ne? Mhm. Überschallgeschwindigkeit das Ding.
Blue Flame auf dem Salzsee.
Genau, und das ist zum Beispiel so ein Auto, eine C3, gerade eine Späte, ist nicht so überzeugend, wenn man damit heute eine Runde dreht. Aber ich hatte das dann genau andersrum. Ich musste mal in Amerika eine frühe C4 überführen, die mir immer viel zu zäpfchenmäßig war. Die irgendwie, das Auge rutscht ja so dran ab. Da bleibt nichts hängen.
Nee, und das ist ja auch alles glatt gebügelt. Wenn du die Geschichte von der Corvette so verfolgst, dann ist die C4 natürlich extrem emotionslos schon fast.
Genau, die sieht im Prinzip aus wie eine Computermaus. Das kommt so aus dem digitalen Zeitalter der 80er.
Ja, das sieht so aus wie so von MB-Spiele Schiffe versenken. Ne? So diese Displays, alles so eckig, so funktional und alles Hartplastik.
Genau, und dementsprechend war meine Erwartung auch so auf null. Und dann musste ich das Ding von Phoenix, Arizona nach San Diego fahren. Und dann fährst du über die Interstate 8 oder 10 über das... Ich glaube, das ist noch das Santa Ana-Gebirge. Mhm. Und ich habe mich total in die C4 verliebt, weil ich nicht glauben konnte, dass das aus Amerika kommt.
Das ist ja erstaunlich, dass du das sagst, weil das ist für mich genauso. C1, C2, C3 Corvette, Coke-Bottle-Design, das ganze schöne optische Design von den Autos. Und dann kommt die C4 und irgendwann bin ich nämlich auch eine C4 gefahren. Für Grip, für die Sendung, Vergleichstest. Und ich dachte, oh, das knarzt alles, wenn du einsteigst. Und wie sieht das aus? Und die flache Scheibe. Ey, und dann dachte ich, genau wie du, boah, das Auto ist ja komplett unterschätzt. Das fährt ja brachial sportwagenmäßig.
Ja, die ist auch damals auf dem Skidpatch später abgeflogen. Ich glaube, ein Car-and-Driver-Test war das, als Konkurrenten aus Zuffenhausen tatsächlich. Also da hat man sich mal wirklich Mühe gemacht. Die hat ja auch nominell viel weniger PS gehabt. Einerseits aus Abgasgründen, bleifreies Benzin, Katalysator. Und natürlich hatten die Amerikaner ja auch ab 72 auf Netto-PS umgestellt. Das heißt, diese Fabelzahlen aus dem Muscle Car War waren ja weg. Aber es fühlte sich um Welten schneller an. Und ich dachte so, ach, guck mal, das geht ja. Ja? Mhm. Und seitdem ist das für mich so ein, genau wie der Z1, das sind so Autos, wenn ich die heute irgendwo sehe, dann erinnert man sich da wie ein alter Mann, weise lächelnd zurück und sagt, nee, das ist eigentlich ganz schön gut und die Augen werden ja eh immer schlechter. Das heißt, das darf nie der alleinige Maßstab sein. Vielleicht ist es das, wenn man jung ist, aber...
Ja, aber das ist doch mit den Schauspielern genau dasselbe. Ne? Wenn der eine richtig geile Rolle spielt, ist es auch manchmal egal, wie der aussieht, weil du bist davon geflasht. Und das ist genauso wie oberflächliche Schönheit bei Mädchen. Guckst du die an und dann fängt die an zu reden und findest das total blöd. Früher war das egal, was sie sagt. Ne? So wie in dem Film hier Nightmare on Elm Street, ne? Freddy Krüger. Da sitzt doch Johnny Depp mit Kopfhörern auf und guckt irgend so eine Misswahl. Und dann kommt seine Mutter rein, sagt, was guckst du da? Und er so, ja, hier die Misswahl. Aber du hörst ja gar nicht, was sie sagt. Du hast ja Kopfhörer auf. Und dann sagt er, wen interessiert, was sie sagt? Und das fand ich dann so klischeemäßig. Aber irgendwie... Kann man das auf Autos transferieren? Also da muss schon ein bisschen, bei Mädchen damals, da muss schon ein bisschen mehr Coolness und Humor und so und Performance rauskommen, als einfach nur da so rumzustehen. Und das haben bei Autos und die C4 konnte das. Die sah halt so harmlos aus und da war das halt andersrum. Ne? So
genau. Und ich glaube,
schwer unterschätzt.
Es gibt einerseits, also wie gesagt, den Z1, da bleibe ich bis heute bei, den finde ich tatsächlich hässlich. Aber den finde ich jetzt, wie du schon sagst, über den Charakter schön. Mhm. Die C4 ist eigentlich so ein bisschen so in der Mitte, so neutral. Und spannend finde ich dann auch noch so Klischee-Autos, die man irgendwann einfach nicht mehr sehen kann, weil sie omnipräsent sind.
Okay, Beispiel?
Mercedes Flügeltürer. Guckt sich kein Mensch mehr irgendwann auf der Techno-Klassiker an, weil in allen Silber Nuancen stehen sie da Spalier, mehr denn je gebaut und
danke, Kienle.
Mensch, Klaus, wo immer du gerade bist. Und das ist auch so ein Auto, da hatte ich mal über Mercedes-Benz Classic die Gelegenheit, dass ich so ein Auto fahren durfte und auch so, wie es gedacht ist, also nicht so, so mit weißen Handschuhen, so eine Runde um Block,
sondern so einsteigen, gegenlenken.
Ja, auch mal so richtig bis. Ne, wenn er warm ist, dahin drehen, wo er lebendig wird.
Und Sportwagen. Sportwagen-Feeling. Obwohl er optisch eigentlich immer behäbig auf Messen so rumgedümpelt ist.
Ja, weil kein Italiener, ne, ist nicht so leichtfüßig. Ist halt teutonisch, ne? So ein sportlicher Amboss. Aber das ist ein Auto, wofür ich mich nie interessiert habe, weil man wurde früher als Kind zu Weihnachten mit Burago-Modellen totgeworfen, mit Flügeltürern. Mal hatte er diese Speichenräder, mal die Rutschfelgen und so weiter und so fort. Das war immer so, ja, den gibt's halt auch, kann ich mir ja eh nie im Leben leisten, interessiert mich nicht. So. Und das Ding habe ich dann da verstanden, weil alle klassischen Mercedes, die so in meiner Gesellschaftsschicht spielen, ja, vom Ponton über den Strich 8, da waren immer so solide, zuverlässig, gute Freunde, damit kommt man auf jeden Fall an, aber bleibt von der linken Spur weg. Und ich habe das total unterschätzt, dass diese Latzhosenträger in den 50ern etwas dermaßen Aggressives auf die Räder gestellt haben. Mhm. Und das ist ein spannender Effekt bei mir. Ich habe, wie gesagt, dieses Auto nie wahrgenommen. Klar, den gab es, deutsche Ikone, viel zu viele Bücher wurden veröffentlicht, immer mit diesen Studiobildern von René Staudt und Co. Mhm. Und das ist seitdem wirklich so eine Art Liebe. Wenn ich seitdem irgendwo einen sehe auf einer Messe, dann muss ich mal so kurz stehen bleiben und gucke mir den an.
Also du hast dich erst verliebt, nachdem du ihn angefasst hast.
Ich lebe jetzt gedanklich über meine Verhältnisse, ja.
Ja, aber wir haben ja tatsächlich ähnliche Erfahrungen, denn ich durfte mal Hans Kneißl besuchen, der ja beruflich mit Flügeltürern und SL überhaupt zu tun hatte. Und ich durfte ihn auch fahren, den 300 SL, und zwar so ein Matt-Silber von einem Ex-Playboy, Ruby Rosa hieß der. Und dann erzählt er mir, der Typ war so ein Angeber, so Playboy alte Schule, dass der auf seinen Tacho mit so Originalzahlen, da wo 200 stand, ne, hat der 300 draufgeklebt. Und ich so, was ist das denn hier? Also ich fahre irgendwie da durch irgend so ein Bergland da unten bei ihm in der Gegend und mein Tacho zeigt 140, obwohl ich in der 50-Zone korrekt gefahren bin. Ich so, was ist das denn für ein Scheiß? Also ja, der hat halt die ganzen Mädels eingeladen, hat gesagt, guck mal, ne, ich kann hier bei 300 die Karre halte ich noch hier mit einer Hand und die andere Hand kann ich locker auf dein Knie legen. Alles gar kein Problem. Ich so, was für eine geile Maßnahme. Und dann bin ich auch 300 gefahren. Aber eigentlich waren es 180 oder so. Und dann dachte ich, der Wagen könnte aber 300 fahren. Das ist richtig ein souveränes Auto. Man war so drüber über allem, dass ich dachte, ich fand den, genau wie du auch sagst, so overrated und so ein Overkill in alle Hochglanzmagazine. Oh, hier der heilige Gral. Nee, ehrlicher Sportwagen.
Ja.
Total geil. Aber trotzdem finanziell immer noch unerreichbar. Aber es war ein echter Charakterdarsteller, um das Wort mal zu benutzen.
Ja, das Ding ist halt einfach nur, du hast ihn irgendwann zu oft gesehen. Und ich glaube auch, ein ganz wichtiger Aspekt ist, es ist ja auch tragisch, wenn man von Autos träumt, wo man weiß, in den 30 Jahren, die ich noch habe, was soll denn passieren, dass das plötzlich drin ist. Ja, da tun mir ja auch immer so Ferrari-Fans leid. Also wenn du überlegst, wie viele Fans diese Marke hat und wie wenige ja doch so ein Auto besitzen. Das ist ja eigentlich wie wohlgeboren bist du bitte schön, wenn du Opel-Fan bist, ja? Dann kauf dir doch den Ascona B für 10.000 Euro, den gut gepflegten, ja, und genieße es. Und weißt du, deine Träume sind erreichbar. Und das stelle ich mir echt tragisch vor. Wenn das Maximum vielleicht mal ist hier bei, wie heißt es hier, My Days oder wie heißt das da von Jochen Schweizer? Wo man da so einen Gutschein, ja, bekommt. Ja,
kannst du buchen, ne? Einmal Ferrari fahren.
Ferrari fahren, einmal Garagenauffahrt runter bis zu Aral und dann aber auch wieder zurück für 400 Euro. Das ist ja eigentlich eine Tragödie, weißt du? Wenn du von irgendwas träumst und du wirst nie in den Genuss so richtig kommen, dann ist das ja...
Ja, das ist wirklich dramatisch. Und deswegen sollte man seine Träume auch nicht zu hoch setzen. Vor allem, weil wenn ich was richtig gut finde, dann will ich das ja haben. Na, so, oder wie Titus mal gesagt hat, Sport als Zuschauer interessiert mich nicht. Also wenn ich das gut finde, muss ich das selber machen. Und vielleicht habe ich instinktiv deswegen auch nie ein Poster vom 300 SL aufgehangen, weil das war unerreichbar. Und wenn es unerreichbar ist, dann ist es auch utopisch. Und was soll ich mir dann, wenn ich Utopie will, dann hänge ich mir ein Star Wars Plakat hin. Habe ich auch gemacht, ohne davon zu träumen, meinen eigenen Todesstern zu besitzen.
Ja, das wäre aber mein Lebensziel gewesen. Ne?
Ja, wie lange soll ich denn daran bauen? Wie viel Stahl brauche ich denn da?
Wer soll mir denn da die Plakette erteilen?
Ja, genau. Oder einen Sternzerstörer. Aber es gibt übrigens noch ein Auto, was genau wie der 300 SL in meiner Wahrnehmung so überpräsent immer war. Und das ist der Porsche 911. Die Form ist ja sowieso einzigartig. Aber überall Porsche, Porsche, Porsche. In meiner Kleinstadt Eckernförde kannte ich niemanden, der 911er fährt. Und wenn, wäre es wahrscheinlich ein komischer Vogel gewesen, weil das war ja damals auch schon ein teures Auto. Und deswegen habe ich nie das Bedürfnis gehabt, mir ein Poster davon an die Wand zu hängen oder so ein Auto mal zu besitzen. Und ich will den jetzt nicht als hässlich bezeichnen, aber das war einfach, ich war einfach übersättigt von der Dauerpräsenz, von der theoretischen Dauerpräsenz dieses Autos. Und ich muss sagen, ich habe jetzt einen.
Ich weiß nicht, ob ich da gratulieren soll.
Nee, musst du nicht. Aber pass auf, ich habe mit dem Auto gesprochen Weil ich habe da vorher nämlich einen anderen Wagen gehabt, einen De Tomaso Pantera. Und jetzt gibt's Leute, die sagen, du kannst doch nicht einen De Tomaso Pantera wieder abgeben, um so einen belanglosen, langweiligen 911er zu fahren. Ich so, ja, habe ich auch gedacht. Zu dem Pantera kann ich da mal was erzählen.
So ähnlich wie vom Chevy Suburban zurück in den Opel Mokka.
Ja, irgendwie sowas. Ja, genau. So, dann habe ich mit dem Auto gesprochen, habe ich gesagt, so, ich bin jetzt 50 Jahre alt, ist ja schon ein bisschen her. Warum sollte ich in meinem Alter jetzt noch, wo alle das abgefeiert haben und ich noch nicht mal ein Zahnarztstudium beendet habe und eine eigene Praxis habe, um mir jetzt endlich meinen Ford Mustang oder meinen 911er zu kaufen, warum sollte ich das jetzt machen? Zeig mal, was du drauf hast. Und dann bin ich mit einem Kumpel, von dem ich den Wagen auch hatte, Ingo Stimming, Porsche Segeberg, großartiger Laden. Sein Schrauber hatte diesen Wagen zu verkaufen. Ich sage, was soll ich mit einem 911er? Ich hatte ja gerade Geld vom Pantera-Verkauf, so hochgeschlafen, ne? Der war mega günstig und dann Geld verdient. Ja, lass dich doch mal auf so einen 911er ein. Ich so, nee, warum denn? Ich weiß doch, wie der fährt. Ich sehe das doch überall. Nee, weißt du gar nicht. Und fahr jetzt nicht wie bei einer Sendung mal 3 Minuten im Block, mach mal richtig. Welche Farbe hat der? Wie so ein Mädchen gefragt, welche Farbe hat er denn? Ja, weiß. Ich so, geil, weil Porsche fand ich in weiß eigentlich immer cool. So, weil dann fiel ja nicht so auf, dann war das nicht so auf die 12. So, dann steht ja dieses weiße G-Modell, habe ich eine Probefahrt gemacht und der Typ sagt, gib mal Gas. Ich so, ja, mach ich doch. Nein, du sollst Gas geben. Da war ich aber schon bei 5000. Und auf einmal eröffnet mich mir da sich so eine Welt, wo ich dachte, was ist denn hier los? Dann habe ich den gekauft. Erstes Wochenende Bilsterberg. Ich bin den ganzen Tag mit diesem Auto im roten Bereich quer gefahren, habe mich kaputt gelacht und das Auto hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Und auf einmal saß ich in diesem Auto, was ich immer langweilig fand, und habe gedacht, der ist ja komplett voll mit Charakter, mit Seele, aber das wusste ja gar keiner. Also ich wusste das nicht, wie geil dieses Auto fährt. Scheiß aufs Klischee.
Ich glaube, das ist jetzt nicht sehr inklusiv, wenn ich das sage, aber ich selber bin ja Porsche behindert.
Wie, was meinst du damit?
Ich bin noch nie einen Porsche gefahren, echt wo nicht? Ich ausgestiegen. Nee, ich hatte letztes Mal so ein Erlebnis mit so einem britischen TVR und bin da ausgestiegen und dachte mir, ich muss das haben. Das ist unfassbar geil. Fast 400 PS, 900 Kilo. Ist völlig egal, dass da jeden Tag eine andere Flüssigkeit rausläuft. Das ist geil, so, ja. Aber bei Porsche ist das von Klassikern bis hin zu ganz modernen Kisten noch nie passiert.
Okay, dann würde ich dir jetzt mal vorschlagen, dass du einfach mit meinem Auto mal fährst.
Kann ich gerne machen, aber ich habe schon ein paar G-Modelle ausgewrungen und ich dachte auch so, vielleicht kommt nach 5000 was oder so. Ja,
kommt ja auch.
Wo kommt denn das Paradies?
Das Paradies liegt über 4500.
Nee.
Doch.
Das,
was bist du
das denn war, für ein das Auto war eine, gefahren? Das war eine Mittelstadt mit einem geschlossenen Jugendzentrum. Das Ach, war kein auf, Paradies.
Du bist da eng, so eine ausgejuckelte Karre gefahren. Nein. Mit 300.000 Kilometer auf dem Tacho.
Wir haben ja früher auch viele davon in, als die Lehman-Krise war in Kalifornien und Co. Wir haben viele davon gekauft und haben die für gutes Geld nach Deutschland verkauft. Und es war immer so, and I shaved my balls for this. Das war wirklich für mich, das ist auch gar nicht abwertend gemeint, aber auch die F-Modelle, die ja noch die alte Seele des Motorenbaus oder des Fahrzeugs.
Ja, das haben. Ist für mich aber auch zu nah am Käfer dran.
Von denen angefangen und so weiter, das ist immer so, da fehlt was. Das ist irgendwie, also gerade das G-Modell ist für mich wie so ein bundesdeutsches Formblatt. Das ist so nüchtern, das ist, er hat ja trotzdem ziemliche Einlenkbewegung. Er ist jetzt irgendwie kein Go-Kart oder so.
Ja. Ging mir nicht so, weil ich fand diese Drehzahlkurve mega spannend, fast wie ein Zweitakter. Und das Auto kannst du im fünften Gang durch die Stadt rollen lassen und du kannst damit jede Kurve querfahren und er meldet sich, wenn er sagt, das ist mir jetzt zu viel und dann hast du nochmal eine Minute Zeit gegenzulenken. Das ist deutsche Ingenieurskunst und trotzdem hat der irgend so eine aggressive Stimmung, so wenn der Motor da hinten bollert und du in den im Getriebe rumrührst. Und ich finde, das ist für mich so ein typisches Beispiel, komplett satt in der Theorie, aber wenn man ihn wirklich mal gefahren ist, so wie er auch gefahren werden soll, vielleicht bist du ihn gar nicht so gefahren. So wie die Szene in Le Mans 66, ne? Wo der Typ sagt, mein Auto läuft nicht richtig. Er hat gesagt, das ist ein Sportwagen, der muss doch mal richtig fahren. Wollen Sie sagen, ich fahre mein Auto nicht richtig? Ja, genau. Kunden verloren.
Nee. Aber irgendwie als Kind habe ich schon damit gefremdelt. Vielleicht, weil ich immer ein Designmensch war. Ich war ja fasziniert von diesem Wildwuchs, der aus Detroit kam. Und das war ja bei Porsche immer sehr linear. Also ganz späte Modellwechsel, sehr lange Zyklen und so. Vielleicht, und vor allem muss man ja auch sagen, nach den 70ern haben sich ja auch die Farben extrem beruhigt. Ne? In den 80ern war das ja auch alles sehr gedämpft. Ja. Irgendwas hat da nicht funktioniert. Aber dann, da war mir schon als Kind klar, ich glaube, mit mir und Porsche, das wird nichts so. Aber dann zum Beispiel, als ich 10 war, kam die Viper raus von Dodge. Und Entschuldigung, ein Auto, was Dodge Viper heißt. Und dann sieht das aus wie eine Schlange. Da stehst du ja als 10-jähriger Spalier.
Und hat 10 Zylinder.
Genau. Und das war eigentlich, den hatte ich dann damals auch so als Modellauto und dachte mir so, böser kann ein amerikanisches Auto ja eigentlich faktisch nicht aussehen. So, ne?
Das, nee, das stimmt. Obwohl er sehr rund war, sehr modern, war er trotzdem böse.
Ja, ne? Irgendwie, das war das aggressivste Biodesign, was es in den 90ern,
Biodesign, genau, das
was es in den 90ern so gab.
Da haben Colani und HR Giga haben sich getroffen und haben das Auto gedesignt.
Und Blümchen für den 90er-Jahre-Spirit. Ja. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, als Kind auch, ne? Jetzt sind wir eher so in der Rubrik Never Meet Your Heroes. Mhm. So 69er Charger wie General Lee habe ich dann später auch mal selber gehabt. Mhm. Und ja, natürlich, wir wissen alle, wie sich ein Amerikaner fährt, aber ich fand's unfassbar geil. Und ich stehe heute noch auf dieses, weißt du, wenn dein Bierdeckel auf der Straße liegt und sagst, da fahre ich jetzt rüber und du triffst den noch nicht mal. Ja. mit deiner quasi, wie sagt man, nicht responsiven Servolenkung.
Genau, und, ein Drehen am Lenkrad ist nur ein Richtungsvorschlag.
Finde ich super, ja. Schöne Bootstour. Und bei der Viper war das dann genau anders. Mich gefreut wie ein Schnitzel, als ich sowas mal fahren durfte dann.
Und ich bin noch nie eine Viper gefahren, muss ich ehrlich sagen.
Da war es genau andersrum. Das ist ja schon fast damals ein Supersportwagen gewesen. Mhm. Und dann setzt er ja diese 405 PS im 4000er Drehzahlbereich schon frei.
Total weit unten, ja.
Also wie ein LKW. Mhm. Und ist trotzdem so in unter 5 Sekunden, wenn man es drauf anlegt, auf 100. Also es geht voran, aber es fühlt sich nie so an. Immer so so unangestrengt, quasi wie so eine S-Klasse, weißt du, wie so ein 600er irgendwie, so W140er Baureihe. Aber dir wird wirklich Angst und Bange, wenn du dann damit auch mal auf die Autobahn gehst, weil das Ding verdreht sich wie so ein Total die ganze Zeit. Wo du sagst, bin ich nicht irre genug oder bin ich doch einfach mittlerweile ein Vernunftsmensch? Also das war wirklich so. Und also, ich glaube, das ist der Vorteil. Ein Muscle Car kann dich nicht so sehr enttäuschen, weil es gibt ja gar nicht vor, ich bin ein Supersportwagen, sondern ich bin ein schneller PKW. Und wenn du mit dem natürlich nicht so hämmern kannst und in die Kurven gehst, dann ist das völlig okay. Weil das ist ja, auch wenn so ein Ding einen Hemi-Motor hat, kannst du damit trotzdem noch deine Kinder morgens zur Schule fahren. Mhm. Und bei einem Sportwagen wie der Viper sitzt du so tief und alles ist so reduziert, dass du halt auch irgendwie denkst, okay, jetzt gehen wir in Le Mans an den Start. Ich meine, sie hat dann später in den Jahren ja nochmal auf dem Nürburgring auch bewiesen, mit den Sportvarianten ACR und Co., was sie kann. Mhm. Aber so eine 290er für die Straße, das war irgendwie wie so bei 200 km/h immer so Handtuch ausbringen, weißt du, so die,
ja, genau.
Die Vorderachse totale zeigt auf 8 Uhr abends und die Hinterachse, die ist noch beim Frühstück. Also wirklich, das ist echt die Kategorie, weiß nicht, hast du auch sowas, so einen Helden, den du nie hättest treffen dürfen?
Ja, den De Tomaso Pantera, den ich gerade schon angesprochen habe.
Den das ist ganz bitter, ne? Wenn er noch einem dann selber gehört, der Held.
Ja, und zwar bin ich für eine Sendung mal ein paar Autos gefahren. Und zwar war das, da muss ich auch gleich was zu erzählen, Lamborghini Countach, G-Modell, Porsche Turbo, De Tomaso Pantera und den Rest habe ich vergessen. Irgendeinen alten Maserati, das war nix. So, und dann fahre ich diesen Pantera und dachte, verdammt nochmal, amerikanischer Motor, der bollert von hinten. So ein richtiger Bastard im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Italienisches Design. Alejandro De Tomaso hat da echt was auf die Beine gestellt. Alfa Romeo Rückleuchten, Klappscheinwerfer. Und ich muss dieses Auto haben. Ich habe gesagt, ich will so ein Auto haben. Und dann sagt er, ich habe noch einen. Wie, du hast noch einen? Ja, den wollte ich zum Schlachten kaufen, aber der war zu gut. Der steht bei mir rum. Und dann habe ich 2 Jahre an diesem Auto rumgebaggert. Ich durfte gar nicht richtig fahren damit, ne? Mit dem anderen. Und dann habe ich für echt wenig Geld diesen Pantera gekauft und habe ihn dann mal so bewegt, wie sich das der Herr De Tomaso eigentlich gedacht hat. Und ich dachte, boah, ey, das ist ja, und das Ding soll in Italien durch kleine Gassen geprügelt werden. Da gibt es auch nur Einschläge links, rechts an der Mauer. Der Motor komplett schwer hinten mit dem Getriebe, was noch dahinter hängt. Und dann hast du diese kleinen Sitze, wo du auch die Pedale gar nicht bedienen kannst, außer du hast eine Körpergröße von 1,55 und hast italienische Halbschuhe an und keine Chucks, weil du eben noch aus dem Charger ausgestiegen bist. Und ich war fasziniert und abgeturnt von diesem Auto gleichzeitig, weil die Verarbeitung ist scheiße. Das Ding rostet, das hat Prototypenniveau. Mit 1,80 passt du da nicht rein. Es regnet durch alle Löcher durch. Immer geht irgendein Instrument nicht. Der Motor wird zu heiß hinten. Boah, ich habe den ja irgendwann verkauft und habe den ja tatsächlich gegen Porsche getauscht. Und ja, der Porsche ist langweiliger, aber ich kann damit alles machen. Und mit dem Pantera halt nicht. Aber trotzdem habe ich dann wieder ein Pantera-Poster mir an die Wand gehängt.
Da denke ich tatsächlich manchmal so dran, wenn man heute so ganz banal mit so einem modernen Mittelklasse-Auto so mit 220 durch die Nacht nach Hause fährt und man muss aufpassen, dass man nicht einschläft. Was Schnellfahren noch in den 60ern, sogar noch in den 70ern bedeutet hat.
Also ja, du fühlst dich wie ein
Was man für ein Irrer gewesen sein muss.
Wie Rocketman, ne? Du fährst 180 im Pantera, der Motor schreit von hinten, komplett direkte Lenkung, das ist das Gefühl, vorne die Nase hebt sich schon an, weil der war netto, ohne Spoiler. Ich mag den auch nicht in der letzten Serie, wo der so verspoilert ist. Also total plain Jane, das Auto. Und keine Helfer und es warnt dich auch keiner, ne? Viel Spaß.
Nee, und das finde ich halt schon, ob es ein Flügeltürer ist oder ein Miura. Mhm. Nur den wenigsten war es damals ja wirklich möglich, so ein Auto dauerhaft schnell zu fahren. Mhm. Erst recht auf Landstraßen und dann am besten noch italienische Küstenstraßen, ja, Amalfiküste mit 180 oder so. Also dann warst du ja eigentlich schon, ich würde mal sagen, da bist du nah dran, ein Psychopath zu sein, um das aus so einem Fahrzeug rauszuholen, wo du bei einem modernen Auto sagst, bei einem modernen Porsche, naja, mache ich jetzt mal eben kurz hier, ne?
Ja, aber das ist ja gerade die Herausforderung. Also als Lamborghini 50 Jahre hatte, war ich mit ein paar Jungs von der Autobild Classic, war ich da unten bei Lamborghini und dann konnten wir den ganzen Tag halt, konnten uns vier Autos aussuchen. Und ich habe einen neuen Gallardo gefahren, auch echt mega Sportwagen, aber hat mich irgendwie nicht berührt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für ein Modell das genau war. Und ein Urus, nicht Urus, wie heißt das Ding noch? LM, der hat so eine
LM 002 004. Der italienische Humvee, ne?
Ja, der Humvee, der erste SUV, der erste Geländewagen mit V12. Das Ding war richtig brachial. Coontouch kannst du komplett vergessen, bis du dich da rein und rausgeschält hast und dann mit dieser Mittelkonsole und du siehst nichts und das Ding bollert rum und alles ist hakelig. Und aber der Miura, ne? So eine Schönheit. Da ging es mir so, never meet your hero. Ich will den aber nicht haben. Der ist so schön und so geil verarbeitet irgendwie mit diesen ganzen Details. Und der fährt auch richtig gut. Aber in diesen Bergstraßen, wo wir da rumgeballert sind, habe ich auch echt Respekt bekommen. Das Ding übersteuert immer. Und die Vergaser, ich weiß nicht, 6 Weber-Anlagen da drin, die haben auch die ganze Zeit so rumgeschrien. Und da dachte ich so, nee, das Auto, das kann man mir an der Wand hängen. Ich bin ihn gefahren, aber ich muss ihn nicht besitzen. So eine Diva.
Ist es denn gleichzeitig das beste Auto, was du je gefahren hast? Würdest du sagen, ist der Miura oder gibt es da noch was?
Was meinst du mit das Beste? Also,
na, irgendwas, was dich so gar nicht mehr loslässt, wo du irgendwie sagst,
wenn ich mir denn doch mal einkaufen müsste oder so.
Ja, oder kein Traumauto, sondern was man erfahren hat, wo man wirklich sagt, von dem, wo ich weiß, wovon ich rede, war das wirklich das Beste.
Ja, also Pantera hat mich geflasht, Countach nicht. Und in der Liga spielt ja auch der Miura mit. Und da muss ich sagen, der Miura, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Das ist das beste optische und technische Meisterwerk. Ich rede nicht über Verarbeitung, sondern ich rede über das, was sie da reingebaut haben. Das ist brachial und das ist geil, das ist hübsch. Und du kannst damit trotzdem an das Statement rumfahren, weil Miura ist einfach ein Miura. Der ist filigran gebaut, das ist keine Prollkiste. Also das ist eigentlich das beste Auto für mich. Aha. Wenn man jetzt so den Sprung machen will von Jugendtraum auf dem Poster zu 1:1 Maßstab ist meiner. Nummernschild dran, guck mal hier in die Papiere, gehört mir.
Den hätte ich mir halt als Kind nicht aufgehangen, weil der genau diese toten Augen hat wie 928 Porsche. Weißt du, wenn die Scheinwerfer
so nach hinten
fallen und dann leuchten die den Himmel an. Das ist so.
Die fallen einfach so rein, ja, in die Augenhöhle. Nee,
dann mach das wie beim Opel GT oder lass sie einfach, weißt du, schön in so zwei halben Röhren stehen oder so. Aber das ist.
Ja, aber das war so, genau. Aber wenn du den so aufmachst, hinten diese Motorklappe, ne, und vorne, das ist ja fast eine Flipfront so. Ich meine, das ist echt ein Matchbox-Auto, ein Lego-Auto, das ist alles. Aber was du mit Opel GT sagst, das gilt auch Never Meet Your Hero, weil ich fand den wunderhübsch aus jeder Perspektive. Das hat sogar die Opel-Werbung gesagt. Und dann kam da so ein Typ rein in der Werbung. Ja, ist nicht für jeden. Der passte nämlich gar nicht rein ins Auto.
Ja, ist ein Kadett ohne Kofferraum, ne?
Ja, fand ich irgendwie lustig. So, und dann bin ich irgendwann mal so ein Opel GT gefahren. Der hat mich komplett enttäuscht. Weil die Form sieht italienisch aus. Sieht aus wie eine Corvette. Ist ja auch die Baby-Corvette. Da war ich aber schon in Amerika in Gedanken bei der C3 Corvette. Und jetzt setzt du dich in dieses kleine, wunderhübsche Auto und denkst, das ist doch alles geschrumpft, das ist doch alles viel zu klein, da bollert jetzt ein kleiner Vierzylinder rum, du hast gar keinen Platz. Das Geräusch, wenn du die Lampe mechanisch hochfährst, hört sich an, als wenn irgendjemand eine Tür aus dem Rahmen tritt. Und ich dachte, nee, ey, Opel GT, tolle Idee von Opel, aber fahren will ich den nicht.
Ich würde da tatsächlich bei mir, obwohl ich mich Autos in erster Linie über, ich näher mich denen so über das Design. Das ist für mich so.
Mach ich auch.
Also ich würde lieber einen 1970er Dodge Challenger mit rein 6-Zylinder fahren als einen Audi RS6.
Also du meinst, das ist bei mir auch so, dass Autos flashen dich zuerst über die Optik und nicht über die Motorleistung.
Genau, und dann ist es noch so, dass zum Beispiel ein Audi RS6 fährt mit Sicherheit um Welten besser. Mhm. Aber wenn ich eine Gewichtung vornehmen müsste, ist es für mich so, die Ästhetik, das Design, die Ära, vielleicht sogar so eine Art der Fetisch. So, ja, wie schön sieht das aus? Muss ich immer wieder hingucken?
Also, wichtigster Aspekt, wenn du dein Auto parkst, drehst du dich nach dem um?
Genau,
wenn,
das.
Wenn nicht, ist das falsche Auto.
Und so moderne Ballermänner, finde ich, machen unfassbar viel Spaß. Jetzt gerade geht die Kurve wieder runter, weil dir immer noch zu viel reingequatscht. Also jetzt geht's ja los mit Spurhalteassistent und so weiter.
Ja, oder 50-Zone, dann dreimal piepen.
Ja, dann klopft da immer dieses Äffchen auf dieses Xylophon und sagt dir, du fährst 4 km/h zu schnell. Aber das Ding ist, ich finde, richtig schnell zu fahren, jetzt ganz kurz an alle zahlenden Mitglieder der Verkehrsfach e.V., ich finde, richtig schnell zu fahren hat eine ganz besondere Ästhetik. Ich finde das ganz toll und ich rechne dann auch gerne so Meter pro Sekunde um und so. Aber ich drehe mich nach diesen Autos nicht um. Ich stelle die dann fliegenverschmiert ab und gehe rein und bestelle einen Schnitzel oder so.
Ja, und du bist eigentlich eher im Geschwindigkeitsrausch als in irgendeinem, oh, ist das ein tolles Autorausch.
Genau, das ist eigentlich eher der Sport an sich. Das ist ja bei mir auch so mit Motorrädern. Ich interessiere mich für Motorräder nicht. Ich fahre sie aber eigentlich ganz gerne. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was der wesentliche Unterschied ist zwischen einer Honda und einer Kawasaki. Das interessiert mich so viel wie Kücheneinbaugeräte. Das ist echt, also Motorräder sind für mich reine Nutzsportvehikel.
Ja, aber das ist seit den 50ern durch, dass Motorräder Nutzvehikel sind. Dann kam nämlich das Automobil. Und Motorradfahren ist ja heute wieder Freiheit mit Kurvenlage und Gas geben. Und
ja, aber da würde ich mir nie im Leben eine Zeitung in die Hand nehmen und sagen, jetzt lese ich da mal was drüber oder so. Ja, das ist einfach nur, das kann ich nur beim Fahren schätzen.
Okay, so. Ich wollte immer eine GPZ 900R haben. Die kam raus, da hatte ich irgendwie 1-2 Jahre Führerschein. Das schnellste Superbike, was damals auf den Straßen unterwegs war, voll verkleidet, 4 Zylinder, 900 Kubik. Schönes Ding, ist ja irgendwann Tom Cruise in Top Gun gefahren, die Kiste. Und ich konnte mir damals aber, weil ich ja noch zur Schule ging, so ein Motorrad halt nicht kaufen. Und die großen Jungs, die hatten sowas. Und ich habe dann gesagt, so dieser Traum ist noch offen, ich kaufe mir die jetzt mal. Dann dachte ich so, boah, ist das Ding schwer und in den Kurven, da musst du die reindrücken und so. Und damit hätte ich mir auch damals den Arsch abgefahren. Also zum Glück konnte ich mir diese Kiste nicht leisten. Und jetzt sind die billig, weil die Leute, die damals GPZ 900 hatten, die gehen jetzt alle langsam in Rente und trauen sich nicht mehr, können nicht mehr, Thema durch. Kannst du dir jetzt für Kleingeld so eine kaufen? Nee, will ich nicht mehr haben. Ich habe das überlebt, es ging an mir vorbei, sieht geil aus, aber flasht mich jetzt auch nicht.
Nee, und hat halt für meine persönliche Empfindung haben Motorräder zu wenig Design im Gegensatz zu Autos.
Also die neuen, guck dir mal diese KTM-zerklüfteten Designunfälle an. Furchtbar.
Du kannst mich ja auch fragen, von welchem Hersteller ist deine Mikrowelle? Ich weiß das auch nicht. Habe ich eine von LG oder von Sony? Ja. Oder? Ne? Aber interessant ist, obwohl ich primär ein Designmensch bin, wenn ich da jetzt so rekapituliere, welches Fahrzeug mich am allerwenigsten so losgelassen hat oder noch besser gesagt, welches Auto mich während der Fahrt am meisten verändert hat, dann war es ein russischer Kampfpanzer, auch wenn man das seit 2022 vielleicht nicht mehr sagen sollte. Aber das war lange, lange, lange davor, in den frühen Nullerjahren. Mhm. Interessanterweise, genau wie der Miura, auch ein V12 so 39 Liter Diesel, irgendwie sowas. Und
wäre mal ein interessanter Vergleichstest, ne? Miura gegen Kampfpanzer.
Genau, und das ist halt auch da wieder im Prinzip genau wie beim Z1, das Design ist völlig sekundär. Spannend ist die Tatsache, was das mit dir macht, wenn du plötzlich dich so quasi unverwundbar fühlst und wenn über dir die Luke zugemacht wird. Ja, und dann guckst du da durch so einen Streifen Glas, so Panzerglas.
Und hast zwei Hebel.
Genau, und das war vor Urzeiten auch mal für eine Fotoproduktion. Und dann durfte ich da so einen Seat Mabea plattmatschen mit der rechten Kette. Und du sitzt eher
links. Und das merkst du noch nicht mal.
Nee, und der war auch so im toten Winkel. Und du bist dann über so ein Headset mit jemandem verbunden, der oben noch mal nach dem Rechten sieht, dass du da nicht ins Besucherzentrum reinfährst. Ja. Und dann habe ich immer gefragt, so, wann kommt denn der Mabea? Und das war irgend so ein ehemaliger NVA-Ausbilder. Kannst du, blöd, Mann, bist schon längst rübergefahren. Ja, gar nicht gemerkt.
Einmal kurz ein bisschen Neigung und dann hat die Kette das wieder gerade gezogen.
Ein extrem entlastendes Fahren. Weil beim Rückwärts-Einparken, du musst dann mal so auf Bäume Rücksicht nehmen.
Es ist du musst auf gar nichts Rücksicht
nehmen. Nee, und das war echt, also da kannst du noch so viele US-Autos matt-schwarz rollern, wenn du wirklich Apokalypse willst, dann nimm Panzerstahl. Und das war halt auch so ganz weit weg von jeder Besorgungsfahrt zwischen Edeka und Getränkewelt.
Naja, geht so. Also es gibt ja einen straßenzugelassenen Hotchkiss. Panzer, der entmilitarisiert ist, der ist auch ganz harmlos weiß.
Fröhlich mal auf die Straße gebracht hat, ne?
Ich glaube, der hat ihn da auf die Straße gebracht, den bin ich mal gefahren und ich habe gesagt, kann man damit durch einen McDonald's Drive-In fahren?
Ja.
Ja, geht. Ich habe ein Schild, glaube ich, hinten beim Wenden auf der Hochachse mitgenommen.
Immer machst du alles kaputt.
Habe ich aber nicht gemerkt und dann habe ich einmal alles bestellt, dann haben sie mir das in die Luke reingereicht und danach bin ich auch über einen Twingo rübergefahren. Das habe ich natürlich ein bisschen gemerkt, das ist ein kleiner Panzer.
Musstest du denn bezahlen im McDonald's?
Nee, die haben Angst gehabt, aber ich habe dann doch bezahlt. also ich hätte eigentlich die Luke zumachen können und wer soll denn das Auto stoppen, bitte? Welche Rennleitung? Darauf haben wir es aber nicht ankommen lassen. Aber gut, wir wollen ja jetzt nicht Richtung Panzer abdriften, sondern eigentlich Never Meet Your Heroes oder hässliche Autos, die unterschätzt sind. Und da hat ja natürlich jeder seine eigene Wahrnehmung. Würde mich mal bei euch interessieren, welches Auto ihr nie haben wollt und auf einmal seid ihr es gefahren und fandet das dann richtig cool oder andersrum. Auf dem Poster gehabt, gekauft, ach du Scheiße, hätte ich das mal gelassen.
Und lasst die Finger von euren Helden. Ich glaube, ein Abend mit Charlie Sheen ist auch nicht so cool, wie man sich das vorstellt.
Nee, und mit Tom Cruise wahrscheinlich auch nicht, auch wenn er eine GPZ 900R auf dem Runway gefahren ist. Aber wir haben noch eine Sache offen, ne? Ich habe mich jetzt ja so ein bisschen auf ein Miura als Auto, die ich noch nie besessen habe und wahrscheinlich nie besessen werde. Wenn du jetzt mal auf eine Tour gehen möchtest, sagen wir mal 2000 Kilometer Richtung Süden, mit deiner Frau oder mit deinem Kumpel oder was auch immer, welches Auto nimmst du und warum?
Ich würde sagen, trotz meines starken, angeborenen
Opel?
Porsche-Problems, so. meine Porsche-Dysfunktion, bis nach Sizilien mit einem 917K.
Okay,
Porsche, also 911 finde ich auch echt nicht schön. Aber sie haben es im Rennsport geschafft. Der 917K ist für mich tatsächlich das schönste Auto der Welt. Also ja, ich bin Chefredakteur einer USK-Zeitung und kein anderes Land hat in Summe so viele geile Autos gestaltet. Mhm. Aber der ist ja so entrückt von den straßenzugelassenen Kram, dass der 917K für mich fast wie so eine Gottheit rüberkommt.
Ja, das stimmt. Und vor allem auch von hinten, wo du denkst, den hat jemand hinten den Hintern abgebissen. Du kannst da so reingucken. Und es ist trotzdem einfach ein brachial tolles Auto.
Aber kein LH. Das ist dann also der mit dem längeren Heck, da ist schon wieder was kaputt. So, es muss
der kurze.
Es muss der ganz frühe sein, so Baujahr 70.
Le Mans.
Unfassbar, wirklich. Eine absolute Schönheit. Also das wäre auch, glaube ich, wirklich, wenn mir einer sagen würde, du darfst mit dem 917K nach Sizilien fahren und du musst danach aber deinen Führerschein für immer abgeben. Ja, gibt ja Uber, ne?
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bleib bei Miura, aber ich gebe dir recht, in so einem Auto, ich würd da zusteigen.
Machen wir.
Alles klar, sauber. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Fahrt vorsichtig. Tschüss.
Crash GT, ein Unternehmen der Randgruppe Motorraver und American Classics. lizenziert vom Bundesministerium für automobile Entfaltung. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Autodealer oder Car-Therapeuten.